Er ist eine gewichtige Stimme auf dem deutschen Werbemarkt. Uwe Storch, Vorstandsvorsitzender der Organisation der Werbung treibenden Markenverband. Und er ist einer, der mit dieser Stimme nicht hinterm Berg hält. Als Mediachef von Ferrero Deutschland ist er außerdem einer der großen Werbungtreibenden hierzulande mit einem sehr relevanten Budget, auch in der Außenwerbung. Ich freue mich besonders, dass ich mit ihm den Out-of-Home-Podcast zum Jahresauftakt 2024 bestreiten kann. Herzlich willkommen, Uwe.
Lieben Dank, Kai. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt.
Wunderbar, Uwe. Das Kinderlebensmittelwerbeverbot ist in aller Munde und war auch auf eurem OWM-Summit Ende letzten Jahres ein Top-Thema. Wenn man sich die Referentenentwürfe des Bundeslandwirtschaftsministers so anguckt, dann gibt es dort mehr Nahrungsmittel, für die künftig nicht mehr geworben werden darf, als solche, für die das noch geht. Was bedeutet das Gesetz für die Lebensmittelindustrie?
Nun ja, Kai, noch ist es ja kein Gesetz, sondern nur ein Referentenentwurf und der schon in der vierten Version, daran kann man schon erkennen, dass auch selbst das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft sich damit schwer tut. Schwer tut aus verschiedenen Gründen. Die haben sich ja diese drei Koalitionspartner damals bei dem Verabschieden des Koalitionsvertrages darauf geeinigt, dass die Kinder, also Werbung, die an Kinder gerichtet ist und HFS-Kriterien entsprechen, einschränken wollen. Soweit dieses Vorhaben in dem Koalitionsvertrag. Tatsächlich ist dieser Entwurf, dieser Version 4, geht weit, weit über das hinaus, was in dem Koalitionsvertrag damals verabredet worden ist zwischen den drei Parteien, den Grünen, der SPD und der FDP. Und warum gibt es die große Diskussion und warum wurde auch schon ein paar Mal verändert? Weil einfach das ist zum einen ein Gesetzentwurf, der so weitreichend in die Eigentumsrechte, in rechtliche Bestimmungen, in Vertragsrecht, in Eigentumsrecht, in Europarecht, in Landesmietrechte eingreift, dass es halt extrem schwierig ist, auch wirklich in ein politisches Leben umzustellen. Die große Risiko, was wir als werbetreibende Industrie eben sehen, dass man mit diesem Gesetz in der jetzigen Form einen Einstieg in Werbegesetzverbote beginnt, die man nicht mehr stoppen kann. Daneben ist natürlich einfach Verbieten von Werbung überhaupt nicht evidenzbasiert. Also es gibt keinerlei Studien, Gutachten, die wirklich, wenn man sie kritisch beachten würde, eine Evidenz belegen können, dass Werbung den Konsum von HFS-Produkten so stark fördern würde, dass sie ursächlich wären. Und das ist einfach das große Problem. Ich glaube, die ganze Branche, jeder weiß, dass wir was tun müssen gegen diese steigende Obesity in entwickelten Ländern, aber auch in Entwicklungsländern. Aber das Gesetz in der jetzigen Form ist halt so schlecht, handwerklich schlecht gemacht, dass es eine ganze Reihe von Produkten betrifft, wo man nicht mehr werben kann. Stell dir vor, Kai, du hast eine Erdbeermarmelade mit einem Zuckeranteil. Jede Marmelade hat Zuckeranteil. Jetzt möchtest du den Zuckeranteil reduzieren, weil du einfach sagst, wir müssen durch bessere Früchte oder was auch immer, ist mir gelungen, den Zuckeranteil zu reduzieren. Das darf ich dann nicht mehr bewerben. Oder ich kann kein Olivenöl bewerben. Ich kann in so viele Produktekartungen nicht mehr eingreifen, weil auch die Kriterien schlecht gemacht sind. Also alles, wenn man unter fachlicher Sicht eines Media-Experten auf das Gesetz schaut, dann denkt man, das ist einfach nicht gut gemacht. Da haben sich NGOs vielleicht aus gutem Interesse, das will ich ja gar nicht bestreiten, sich hingesetzt und haben ein Gesetz geschrieben, ohne an die Konsequenzen zu denken und ohne es überhaupt zu prüfen, ob das technisch möglich ist.
Konsequenz ist ein wichtiges Thema. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du warst auch mal mein Kunde und wir haben zusammen die Produktion von Ferrero in Stadt Allendorf besucht. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich kenne wenige Menschen, die so für ihren Arbeitgeber und dessen Produkte brennen wie dich. Einige der bekanntesten Produkte von Ferrero, die heißen ja sogar Kinder. Also im Sinne eines Gesetzes ist deine Name, der Produktname sozusagen ja im Fokus. Ist es überhaupt vorstellbar, dass ein Unternehmen wie Ferrero ein solch ganz starkes Branding aufgibt, Klammer auf, über Jahrzehnte aufgebaut, um dann wieder für seine Produkte werben zu dürfen?
Danke. Ich brenne deshalb für die Produkte. Ich bin ja groß geworden, wie viele andere. Wir sind ja groß geworden mit Nutella, mit Kinderschokolade. Das ist ja ein Teil unseres Lebens. Und bis heute ist es ein Teil unseres Lebens. Deshalb ist es toll und auch eine besondere Freude, wenn man so ein Unternehmen arbeiten kann. Aber ich glaube immer, mein Widerstand oder mein Kampf gegen das Gesetz geht ja weit darüber hinaus, dass es uns als Süßwarenindustrie betrifft. Für mich ist es auch so ein demokratisches Grundprinzip, dass ich sage, ich möchte halt in keinem Staat leben, wo Politiker etwas nur gut meinen, aber schlecht machen. Zu deiner Frage zum Kinder. Also das ist ja ein Teil unserer weltweiten DNA. Also Ferrero und China, die hängen so eng zusammen. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, auch nicht in meinen schlimmsten Albträumen, dass ein Staat dir eine Marke verbietet, nur weil das China im Namen beinhaltet ist. Das setzt ja voraus, dass das komplette Eigentumsrecht über Jahre aufgebaute Erinnerungen auch von einem Staat oder von der Politik oder von Parteien eingeschränkt werden. Also es gibt das, wenn du den Uhu-Stift, das ist ja, ne, den kann man auch nicht sagen, ich möchte nicht, dass da der Name von dem Vogel auf dem Stift drauf steht. Also wie weit möchte man wirklich gehen in der Einschränkung? Und ich glaube, dass wir das Namen Kinder immer in unseren Markennamen tragen werden, weil es eben unsere Markenrechte, unser Heritage, unser Versprechen auch seit Generationen für den Markt sind. Für mich ist es völlig unvorstellbar, dass man auf so eine Marke mit Kinder verzichten könnte.
Du hast es mit der Orangenmarmelade ja schon angesprochen. Ein Werbeverbotsapostel sind der Meinung, die Hersteller könnten ja einfach die Rezeptur ändern. Also Süßstoff statt Zucker, ungesättigte Öle statt Fett. Warum geht sowas eigentlich nicht ganz einfach?
Ja, bei allen Dingen, die man machen möchte, die man verändern möchte, sollte man den Konsumenten immer mitnehmen. Und da muss man den Konsumenten letztendlich entscheiden lassen können. Und wir kennen ja in vielen Ländern zum Beispiel eine Zuckersteuer. Was heißt dann passiert? Dann sind eben viele Anbieter, haben das Zucker ausgetauscht, haben Zuckeraustauschstoffe reingenommen, die da nicht von der Steuer belastet worden sind, aber die genauso schädlich oder genauso ungesund im Sinne des Konsumenten sind. Ich glaube, die Entscheidung ist, dass man von einem staatlichen Organisation verantwortlich ist für das Wohl der Population, der Menschen. Aber da muss man ganzheitlich an das Thema rangehen. Wenn man sagt, na gut, wir verbieten einfach bestimmte Produkte, wir verbieten bestimmte Konsumgewohnheiten, ohne über Aufklärung, über frühkindliche Bildung in den Schulen, über eine ganzheitliche Ernährungsstrategie, über zum Beispiel Schulspeisungen, über ursächlich an den Bewegungsmangel ranzugehen, dann scheitert man als Staat, weil man nur an einer Seite ansetzt. Und wie weit möchte ich gehen? Wie weit? Weil letztlich, es gibt, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber alles in Maßen ist gesund, alles in Unmaßen ist schädlich. Okay, wenn du jetzt 60 Liter Wasser trinken würdest heute, Mineralwasser, bestes Mineralwasser, da würde ich sagen, also das wird ihr auch nicht gut bekommen. Also alles, was man außerhalb der Maß konsumiert, ist das Problem. Und ich glaube, was wir lernen müssen als Gesellschaft, dass wir in die aufgeklärte, bewusste Gesellschaft Erziehung geben. Und mir wird wirklich Angst und Bange, wenn ich sehe, wie wenig wir den Menschen zumuten. Auf der einen Seite wollen wir den jungen Menschen schon mit 16 die Landesparlamente wählen lassen, geben wir denen ein Auto, was ja ein ganz gefährliches Instrument ist, wenn man es nicht richtig bedient. Oder in der Konsequenz dürfen sie sogar Cannabis rauchen. Aber auf der anderen Seite wollen wir Einfluss nehmen, was die im Werbefernsehen sehen, was die abends sehen. Wenn das sind 0,3% der jungen Kinder schauen abends Fernsehen noch. Und deshalb möchte ich Werbefilme für Marmelade verbieten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie weit, ob man dem Staat so viel Einfluss geben kann, wenn man sagt, ich gehe davon aus, dass wir eigentlich mündige Bürger haben. Und wir müssen alles versuchen, dass die Menschen auch diese Mündigkeit behalten. Wenn ich ihnen alles abspreche, und da fängt bei den Rezepturen bei allen Themen an, das ist schwierig. Was ich eher unterstützen würde, ist, wenn man sagt, ich muss wissen, was ich konsumiere. Ich muss ein Produkt auch verstehen können, aber das kann man heute über die Pflichtangaben und auch, man kann es auch googeln. Also da ist schon sehr viel getan worden in den letzten Jahren. Ich glaube, wir müssen stärker achten, dass die Menschen wieder den Wert von Nahrung, den Wert von selbstbereit zubereiteter Speisen erkennen können. Das ist das Ziel von Politik und das müsste auch die Aufgabe sein. Aber von oben herab zu sagen, ja, also, dann kann ich auch sagen, Fleisch ist schädlich. Fleisch ist sehr teuer in der Herstellung. Mit der Wasserverbrauch, Energieverbrauch und dritten Welt. Wo fange ich an und wo höre ich auf, wenn ich mal anfange, den Menschen vorzuschreiben, was sie tun, was sie lassen haben? Sie sollten das eigene Verantwortung tun, indem sie verstehen, was sie machen. Und wenn sie einen Genuss haben, also wenn Menschen jetzt an Weihnachten mit Freude einen Gänsebraten gegessen haben, wahrscheinlich ist es nicht gesund. Aber trotzdem war es eine Freude. Ich habe auch einen Gänsebraten gegessen. Ich esse halt nicht jeden Nacht einen Gänsebraten. Jetzt ist auch mal wieder Schluss. Und das ist die große Kunst, wo man Verbraucher und wo Verbraucherschutzverbände und auch für die Regierung darauf achten soll, dass man Menschen versucht abzuholen und sie zu begleiten und sie nicht zwingen auf irgendwelche Rezepturen, Veränderungen und sagt, also alle Schokolade, alles was Schönes, alles was Gutes zu verbieten. Schokolade gibt es seit tausenden von Jahren. Also es ist ein Kulturgut. Und es ist wirklich in Maßen gedossen, ist Schokolade nicht schädlich. Zucker ist auch nicht schädlich in Maßen genossen.
Ich glaube, was du ganz wichtig sagst, man hat den Eindruck, die Lebensmittelwerbeverbote generell sind die eigentlich nur ein Mittel zur Volkserziehung. Man setzt dann Hebel an bei der Werbung, weil man eben vielleicht anders an die Verbraucher nicht rankriegt. Hast du den Eindruck, dass die Fortschrittskoalition hier die Werbung einschränkt, weil es ein zu dickes Brett ist, Menschen zu gesunder Ernährung zu bewegen?
Ja, das ist eine Vermutung. Ich glaube, dass die Politiker oftmals eine Art Placebo-Effekt beanspruchen. Sagen, na gut, ich kann, das Problem ist so ganzheitlich. Ich möchte oder ich kann das aus bestimmten Gründen nicht alleine schaffen. Deshalb fange ich mal an, bei einem kleinen Mittel zu arbeiten. Hauptsache, ich habe hier was getan. Und das ist ein reiner Placebo-Effekt. Und da sind wir als Bürger gefordert zu sagen, dieser Placebo-Effekt, der ist nicht stimmig, der hilft nicht, der ist nicht evidenzbasiert und der schadet ihm in der Konsequenz mehr, als er nutzt. Weil viele sagen, na gut, dann fangen wir mal an mit dem kleinen Werbeverbot, das wird schon nicht so schlimm sein. Auch wenn es nicht nützt, schaden wird es nicht. Doch, es schadet. Es schadet ganz gewaltig, denn es ist der Einstieg in eine Verbotsdenke, die die Menschen dann von der Politik abwendet. Die Menschen verstehen es nicht mehr. Also klar, wenn die Menschen jetzt sich von einer Regierungskoalition so stark abwenden, weil sie einfach nicht mal nachvollziehen können, was sie machen, dann ist auch so ein Werbeverbot ein kleines Teil dabei. Also nicht entscheidend, aber ich fühle mich wirklich im Moment so stark gegängelt, beeinträchtigt, und fehlgesteuert, dass es einfach mir zu viel wird. Und dann ist auch der, sagen wir, der intendierte gute Absicht, dass man sagt, ich möchte die Volksgesundheit verbessern, ich möchte an der Obesität arbeiten von Kindern oder von Jugendlichen oder von jungen Erwachsenen, dann wird es einfach missgedeutet und ist kontraproduktiv. Und die Regierung muss anfangen, mehr Verständnis zu haben. Und manche Wege sind schwer, aber sie sind nachhaltig. Wir haben gesehen, was in England erreicht worden ist über eine bessere Schulspeisung, wenn man früh anfängt in den Kindergarten. Dafür müssen wir Kindergartenplätze schaffen, da braucht man den Betreuungsschlüssel erhöhen. Das hat eine richtige Veränderung. Aber man kann große, komplizierte Aufgaben, schwierige Projekte kann man nur mit mehreren Lösungsansätzen lösen und nicht mit so einfachen populistischen Lösungen. Das ist halt total abzulehnen.
Und zusammen mit der Werbung gibt es ja noch was, und zwar die Medien. Wenn das Gesetz so zustande kommen würde, würden 3 Milliarden Euro Brutto-Werbeinvestitionen aus dem Markt verschwinden. Was für eine Auswirkung hätte denn so ein Werbeverbot auf die Finanzierung von Medien?
Das wäre dramatisch, weil zum einen diese 3 Milliarden ist ja eine erste Zahl, die im Wesentlichen in den privaten Fernsehbetrieben landet, aber auch in Rundfunkbetrieben. Wenn die fehlen, die ist nicht ersetzbar. Also ich kann nicht mit Karottenstäbchen die Werbung ersetzen oder mit Marihuana darf ich auch nicht werben. Das wird das nicht funktionieren. Und das würde bedeuten, dass wir einen Einbruch in der pluralistischen Meinungsvielfalt der Medien hätten. Denn was haben wir heute? Wir haben heute ein ganz großes Angebot an Zeitungen, an Zeitschriften, an Fernsehsendern, die unterschiedliche Interessen bedienen. Wenn wir in das Parallelsystem, wo wir sagen, wir haben einen gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk und einen privat finanzierten, werbefinanzierten Medienmarkt, wenn wir dort zu stark eingreifen, hat es eruptive Veränderungen zur Konsequenz. Und wenn man das weiterdenkt und dieses Werbeverbot nur als ersten Einstieg in weitere Verbote betrachtet, dann würden wir die Axt quasi an die Demokratie legen. Und das ist ja meine große Befürchtung, dass ich glaube, wenn die Politik mit so einem schlecht gemachten Gesetz reüssiert, also sich durchsetzen könnte, weil aber die manchen Politiker es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dann fangen wir an, dass wir die Meinungsvielfalt reduzieren. Am Schluss haben wir 2, 3 Sender. Wenn man dann noch überlegt, dass dann auch Bestrebungen sind, dass man eh den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr traut und die auch zusammenlegen möchte, haben wir eine Verarmung der Meinungsvielfalt zur Folge. Und es ist auch undemokratisch zu sagen, ne, die Menschen können ja dann mehr Geld für die Medien bezahlen. Viele Menschen haben nicht das Geld, dass sie in Deutschland sagen können, ich leiste mir viele Modelle, wo ich eben mit über die Paywall hinausgehe, indem ich einfach die Inhalte bezahlen kann. Die wenigsten Menschen können in der Breite komplette Medieninhalte bezahlen. Und dafür haben wir immer das Prinzip gehabt, wo wir jahrelang gut gefahren sind, dass wir eine werbefinanzierte breite Meinungsvielfalt hatten, wo sich jeder Mensch sich auch dann verschiedene Inhalte auch ansehen konnte. Und wenn das eingeschränkt wäre, wenn man das Werbeverbot weiterdenkt, dass die nächsten Verbote sind, dann kann ja jeder sagen, na gut, dann verbieten wir auch Kreuzfahrtschiffe. Weil Kreuzfahrtschiffe setzen so viele Schadstoffe aus, dass die auch dann nicht mehr möglich sind. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie weit wird die Büchse der Pandora geöffnet? Und am Schluss haben wir dann eine staatstragende Zeitung. Wollen wir das? Wo wir wirklich in einem System leben, wo man vielleicht anfänglich gut gemeint, am Schluss ein Desaster in einer Meinungsarmut hat. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Das ist, was mich so umtreibt, was mir auch so Gedanken macht, wo ich sage, da müssen wir als Gesellschaft und jeder, der Möglichkeiten hat, dort Einfluss zu nehmen, reagieren, dass wir auch später aufwachen können in einem System, wo wir einigermaßen zufrieden sein können, weil wir sagen, es gibt viele Zeitschriften, die Inhalte verstehe ich überhaupt nicht und ich finde nicht gut. Trotzdem, ich trete dafür ein, dass die erscheinen können. Und da muss auch Anzeigen dafür geben. Es muss auch, Privatfernsehen muss auch finanzierbar sein. Letztendlich. Und wer soll es bezahlen, wenn es die Werbung nicht macht?
Ja, als Auftakt wollen wir nicht nur über Unangenehmes wie Verbote reden, sondern auch darüber, was uns 2024 auf dem Werbemarkt so alles erwartet. Wie stehen die Zeichen? Was meinst du? Endlich wieder Aufwind nach einem insgesamt durchwachsenen Werbejahr?
Das ist meine große Hoffnung. Wir haben ja gesehen, dass wir am Jahresende schon die Zahlen einigermaßen ein bisschen besser geworden sind. Aber wir müssen wirklich erkennen, dass wir in einem Umbruchjahr oder Umbruchjahren sind. Die gestiegenen Energiepreise, die Inflation, die viele Wirtschaftsbereiche betrifft, die betrifft ja nicht die Verbraucher, die betrifft ja auch logischerweise die Hersteller. Und die ganzen Diskussionen, die wir auch im Handel führen über die gestiegenen Rohstoff-, die Einstandspreise, Energiepreise, Gehaltssteigerungen der Mitarbeiter, das hat alles Auswirkungen. Und ich glaube, dass die goldenen Jahre erstmal vorbei sind, weil ich, also egal welche Prophezeiung man über das neue Kalenderjahr 24 auch liest, also kaum ein Wirtschaftsweise prognostiziert ein wunderbares, blühende goldene Landschaft, sondern eher sagen, es ist durchwachsen. Wir werden durch ein eher flaches Tal gehen müssen, bis wir die ganzen, sagen wir mal, die Veränderungen, die wir durch die Energiekrise, die Kriege und die Inflation auch hatten, verdaut haben. Deshalb bin ich eigentlich für das nächste Jahr verhalten optimistisch. Ich glaube, dass wir nicht mehr diese Einbrüche der letzten zwei Jahre sehen werden. Aber ich bin nicht so optimistisch, sagen würde, dass wir da zweistellige Zuwachsraten sehen. Und leider ist es so, dass in der Medienbranche die Wachstumsraten immer zeitversetzt später eintreten, was eigentlich unsinnig ist. Normalerweise müsste man ja den Aufschwung mit Werbung vorwegnehmen und begleiten und ihn ermöglichen. Aber die Unternehmen fahren auf Sicht und überlegen eben, wie sie am effizientesten ihre Budgets einsetzen können. Und da haben wir eben, sehen wir massive Veränderungen auch in dem Markt. Der ganze Markt verändert sich. Schau dir an, wie stark das lineare TV auch verliert, wie andere digitale Player am Markt sehr schnell reüssieren, welche neue Möglichkeiten es gibt und wie die Kosten auch steigen. Wenn ich früher, konnte ich ja mit einem begrenzten Etat, konnte ich ja sehr viele Menschen erreichen. Wenn ich die gleichen Menschen heute erreiche, muss ich ja viel mehr investieren, nicht nur in die Medien, sondern auch in die Produktion von Werbemitteln. Ich muss ja unendlich viele Werbemittel produzieren. Alles hat Auswirkungen, wenn die Kosten steigen, weil es ist nicht so, dass parallel dann auch die Budgets steigen würden.
Du hast gerade angesprochen, Fernsehen und das lineare Fernsehen, was Probleme hat die letzten Jahre. Einige sagen ja, dass der Fernsehniedergang ähnlich dem von Print voraus. Andere sagen, online wird durch die Kukikalypse jetzt einbrechen. Also der nächste Sinkflug einer Gattung steht bevor. Wo siehst du die wesentlichen Verschiebungen im Wettbewerb der einzelnen Mediengattung?
Ja, wenn ich eine Frage höre, dann denke ich immer, die ist so negativ konnotiert, dass man sagt, na, alles wird schwieriger. Eigentlich ist es noch für den Werbetreibenden eine unglaubliche Chance. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, heute gezielter Menschen anzusprechen, wenn ich es eben möchte. Wenn ich breite Zielgruppen erreichen will, dann ist es schwieriger geworden. Und deshalb hat sich für jeden Werbetreibenden eine unterschiedliche Sicht auf die Medien gegeben. Tatsächlich ist es so, dass diese in Anführungszeichen einfache Werbewelt der 80er, 90er Jahre vorbei sind, dass man mit wenigen Maßnahmen sehr schnell große Reichweiten auch nachhaltig erreichen konnte. Das ist vorbei. Man muss heute sehr viel gezielter wissen, was man tut und auch die Menschen versuchen, richtig anzusprechen. Denn sie werden ja quasi bombardiert mit unzähligen Werbebotschaften. Das klassische TV in der linearen Ausstrahlungsvariante verliert, weil die Menschen Alternativen haben. Jeder Haushalt hat heute irgendwelche Streamingdienste, wo er sich auf seine einzelnen Interessen bezogen Inhalte konsumieren kann. Das hat eine Auswirkung, logischerweise. Deshalb ist natürlich auf der anderen Seite zu sagen, es ist ein Niedergang des klassischen linearen TV. Das Wort würde ich nicht verwenden wollen. Denn wenn ich heute eine schnelle, große Reichweite, auch wenn die deutlich weniger ist als vor Jahren, erreichen will, komme ich am linearen Signal nicht vorbei. Denn wenn die Menschen so viel unterschiedliche, nicht lineare Inhalte konsumieren, dann eine Reichweite aufzubauen, dann muss ich schon überall so schnell präsent sein, was auch extrem aufwendig ist und oftmals nicht gelingt. Also ist es ein zweischneidiges Schwert. Tatsächlich, lineares Fernsehen wird weiter an Reichweite verlieren. Aber der Fernseher als Schirm wird seine Reichweite erhalten können, nur eben verteilter, fragmentierter. Aber es gibt andere Medien, die da gewinnen können. Wenn ich Digitalmedien betrachte, wenn ich Autoform betrachte, die ja eine unglaubliche Chance haben durch die Digitalisierung, durch die Verbesserung ihrer Standorte und diese Urbanisierung der Menschen. Also die Menschen sind mehr unterwegs, die jungen Leute sind viel mobiler als früher. Auch da gibt es neue Chancen und Herausforderungen. Deshalb ist das ja für einen Media-Manager eigentlich ein unglaublicher, spannende, herausfordernde Zeiten, wo man, wenn man sich bewusst steuert und sich mit Freude auch an das Thema ranwagt, unglaublich viele Möglichkeiten hat.
Das, was du über Autoform sagst, ist natürlich Musik in meinen Ohren. Autoform war 23 einer der Gewinner im Mediamarkt. Und ich gehe natürlich davon aus, dass es so weitergeht mit Autoform. Glaubst du das?
Ja, also uneingeschränkt. Ich glaube, die mobiler werdende Gesellschaft, die Urbanisierung oder die Verstädterung der Gesellschaft, dann die Digitalisierung, das Autoform als ein früheres geklebtes Medium, heute up to date, zeitlich aussteuerbar, auf Zielgruppen fokussiert, erreichbar gestalten kann. In Wartesituation hat gerade in dem Kontext des abnehmenden Reichweiten des Massenmediums, der klassischen Massenmedien, eine ganz neue Funktion. Und ich glaube, das ist das Positive. Kritische Themen, die ihr auch habt, die wahrscheinlich, ihr müsst mit den NGOs leben, die sagen, naja, wir möchten die Städte frei haben von Werbung oder wir möchten die Energie reduzieren, wir möchten da keinen Nachtfalter, die sich verirren an irgendwelchen Autoformsäulen. Auch das sind natürlich Themen, die man beachten muss und schauen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Autoform nicht abnimmt. Aber grundsätzlich bin ich extrem positiv und bullisch eingestellt für das Thema Autoform, weil eben die Qualitätsverbesserung zusammen mit der Digitalisierung einen riesen Möglichkeiten bietet, auch auszusteuern. Also wirklich, ich kann über Städte gehen, ich kann über bestimmte Zeitschienen gehen. Ich habe ganz neue Möglichkeiten und das ist eine unglaubliche Herausforderung und eine unglaubliche Chance, das Medium in seiner ganzen Stärke viel besser als früher nutzen zu können.
Du und ich, wir haben zusammen mit Susanne Patschicke einen Beitrag in dem wissenschaftlichen Standardwerk Autoform-Kommunikation gemacht. Was muss denn die Gattung Außenwerbung tun, um für Werbung treiben, zum Beispiel für dich künftig noch attraktiver zu werden?
Ja, ich glaube, die Qualitätsverbesserung, das deutliche Erklären, was man gemacht hat und dass man auch, wir als Werbetreibende haben oftmals ein gewisses Problem, wenn wir sehen, wie stark die Autoformen nach einer eigenen Währung suchen. Und es gibt so viel den G, den K-Wert, unmögliche viele, viele einzelne Klassifizierungsinstrumente. Ich glaube, dann die Autoformbranche wäre gut beraten, wenn sie bei einem System eine längere Konsistenz hatte und Konstanz auch hätte. Dass man sagt, naja, wir haben uns auf ein System geeinigt, das Fraunhofer, Bewegungsprofile, wie auch immer, dass das Medium planbar ist. Und das war ja immer die große Stärke von TV. Man konnte relativ rasch gute Ergebnisse auch erzielen und das auch planbar machen und einfach einbuchbar gestalten. Und ich plädiere immer dafür, dass das so ein Medium wie Autoform auch versucht, sich stärker nochmal an klaren Vorgaben zu messen, die man auch nachvollziehen kann. Und dann aber nicht den Fehler zu machen, naja, wir können uns auch noch auf ganz spitze Zielgruppen fokussieren, indem wir eben mobile Bewegungsdaten hochrechnen, wo wir eben sagen, das Autoform ist ein Massenmedium und es hat bestimmte Affinitäten und bestimmte Stärken in der zeitlichen Aussteuerung, aber das war es dann auch. Deshalb, dass man das da nicht so sehr spitz versucht auszusteuern, weil nicht den Fehler zu machen, wie die Tageszeit, die früher versucht haben, auch ein Massenmedium zu werden, um gegen TV zu konkurrieren, weil da hat man die Stärke von der Tageszeitung eigentlich verloren, sondern muss sich betrachten, was ist die Stärke von Autoform, dass eben die Menschen in der Passagefunktion Botschaft mitgeben können, in einer großen, wirklich toll aufgemachten Darstellung und die Leute begleiten können in ihrem Prozess, an ihrem Tag, in ihrem Einkaufsvorgang oder wenn sie irgendwo stehen und sich Zeit dafür haben, wenn sie mal von ihrem Laptop oder ihrem kleinen iPhone hochschauen. Und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, da müssen die Autoform-Leute auch verstehen, welchen Schatz sie in ihren Händen haben. Und wenn sie den anders verkaufen und sagen, naja, wir haben dann permanent neue Richtwerte, wir haben dann neue Außenwerte und wir können das anders darstellen, dann wird es schwierig. Also ich halte viel von einer Dekomplexität und wirklich auch eine Stolz und eine Freude zu haben an dem Tool, was man eben dann hat. Und zusammen mit der Digitalisierung, wo ich eine bessere Aussteuerung dann auch quasi das auch räumlich besser aussteuern kann, zeitlich besser aussteuern kann. Und dann kann ich auch budgettechnisch das viel schneller in Mediapläne integrieren. Das wäre schon ein Riesenvorteil.
Jetzt bist du ja einer der ganz wenigen Medienmenschen, kann man eigentlich gar nicht sagen. Du bist einer der Medienmenschen, die sich ganz tief in Wirkung und Leistung der einzelnen Medienkanäle reingraben und du bohrst immer so lange, bis du auf die Wurzel kommst. Jetzt haben wir gerade das Zeitalter programmatischer Buchung, das schwappt auch in die Außenwerbung und natürlich wird man irgendwann medienübergreifend Kontakte vergleichen können. Was glaubst du, und du hast es gerade eben schon mal angesprochen, wie sollte denn, abgesehen von der Komplexität, so eine Out-of-Home-Währung künftig aussehen? Und vor allen Dingen, wie schnell brauchen wir sowas?
Ja, also programmatische Aussteuerung bedeutet ja, dass ich auf quasi real-time auf Bevölkerungsströme oder Zielgruppenströme, die sich an dem Platz XY vor einer Plakatwand bewegen, erreichen kann. Dazu fehlt mir in gewisser Maße der Glaube. Aber das, also ich bin der ungläubige Thomas, aber das kann man immer ändern. Ich glaube, dass wir wissen, dass wir morgens die Schüler haben, dass wir dann die Schichtarbeiter früher haben. Also es gibt bestimmte Tendenzen, die man sich haben kann. Man sollte es meiner Sicht nur nicht übertreiben. Aber wenn man das, die Schöne ist ja, wenn ich eine temperaturgesteuerte Aussteuerung habe, wenn ich bestimmte Verkehrsströme aussteuern kann, das macht Sinn, programmatisch zu steuern. Aber letztendlich, wenn ich dann sehe, dass man sagt, gut, ich kann auf wenig Fernseherhaushalte in bestimmten Städten, kann ich dann eine Out-of-Home-Kampagne machen. Das hat man früher auch schon gemacht. Also oftmals bekommt man dann einen alten Wein, neuen Schläuchen verkauft. Das sollte die Branche nicht machen, denn die Leute, die sich damit auskennen, wissen ja, was geht, was nicht geht. Programmatische Aussteuerung bedeutet, ich habe unterschiedliche Werbemittel, die ich steuern kann nach einer höheren Relevanz. Und das ist ja das Schöne. Wenn wir, stell dir vor, wir haben digitale Out-of-Home-Plakate, die man mit dem Call to Action in welcher Form auch immer kombinieren könnte. Und man sieht, naja, dieses eine Plakat wirkt schneller als das andere. Da kann man die wunderschnell schnell tauschen, was man früher nur in den Karten konnte. Also das sind riesen technische Möglichkeiten, die es auch ermöglichen sollte, die Wirkung von dem Out-of-Home-Medium zu verbessern. Wenn einfach die Anzahl der digitalisierten Plakatflächen sich so stark erhöht hat, dass die AB-Tester auch in einem Out-of-Home-Bereich programmatisch einsteuern kann. Aber das ist nur ein Teil des ganzen Geschichte. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass die Out-of-Home-Branche Pakete schnürt, die Werbetreibende in Ergänzung oder in ihren Zielsetzungen so stark bedienen kann, dass sie damit ihre Wirkung erreichen können. Und das Entscheidende ist aber, dass wir heute als Werbetreibende viel höhere Anforderungen auch intern haben, die Rechtfertigung von Mediaschaltungen. Wir sind ja keine Mediaspender mehr, sondern wir sind ja Mediainvestoren, die sich rechtfertigen müssen, ob die Schaltung A oder B besser war als die Schaltung im letzten Jahr. Und da werden wahrscheinlich die Anforderungen von Procurement deutlich höher werden. Und diese Anforderungen müssen eben die Autoformbranche bedienen können.
Rechtfertigen finde ich ein ganz wichtiges Thema. Eines der wesentlichen Argumente für die Außenwerbung im intermedialen Vergleich ist der geringe CO2-Fußabdruck. Und dazu haben der FAW und Beyond auch vor kurzem die Studie vorgestellt. Für wie wichtig hältst du den ökologischen Fußabdruck von Medien und von Kampagnen im Vergleich zu ihrem klassischen Media Return on Investment, den man da aus der Werbeindustrie so kennt?
Also der Trend, dass wir die Nachhaltigkeit im Produktionsprozess stärker als bisher berücksichtigen müssen, der ist ungebrochen und wird sich festsetzen. Wir müssen als Gesellschaft und als Lieferanten uns deren Anforderungen stellen. Das bedeutet, dass die Nachhaltigkeit, der Fußabdruck, CO2-Footprint immer größer Bedeutung hat. Ich tue mir ein bisschen schwer, wenn man sagt, naja, der hat eine höhere Bedeutung als der Return on Investment. Das ist ein weiteres Kriterium, der ein bisschen Hygienefaktor für ein Unternehmen wichtig ist. Was ich eigentlich schwierig finde, wenn viele Unternehmen sagen, naja, ich fange so einen modernen Ablasshandel an, indem ich so nach wie vor Papiere oder Plakate an die Wand klebe, aber dann mich quasi dann mit einer Zertifikat quasi dann von den Schulden wie bei Luther befreie, das halte ich für schwierig. Tatsächlich sind die digitalisierten Out-of-Home-Möglichkeiten, haben einen ganz niedrigeren, deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck, aber man muss dann eben das auch ganzheitlich betrachten. Ich glaube, wir haben ja die drei Stufen, einmal der Produktion des Werbemittels, dann das Anbringen oder das Ausstrahlen des Werbemittels und dann die Rezeption des Werbemittels, also an den drei Faktoren muss man arbeiten. Wenn es gelingt, dass man das dann sinnvoller umsetzt, dann glaube ich, hat es eine große Bedeutung. Ob sie stärker werden als eine klassische ROI und damit quasi einen negativen ROI oder einen geringen ROI ausgleichen können, dann glaube ich tatsächlich nicht. Sondern ich glaube eher, dass das wie so eine Art Hygienefaktor sein wird, dass man später sagt, wenn ich eine Schaltung mache, dann muss ich mir Gedanken machen, warum ich diese diesen CO2-Emissionen, ob ich sie rechtfertigen kann. Und das ist immer die Frage Aufwand und Ertrag. Und da muss man eben auf anderen Stellen versuchen, als Unternehmen dann eine Minimierung seines CO2-Fußabdrucks zu erreichen. Aber einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Schaltung, die mir wenig Effizienz bringt, weil sie eben CO2-neutral wäre, das halte ich für blauäugig.
Wir beide, du und ich, wir sind schon ein ganzes Berufsleben im Medien- und Mediamarkt unterwegs. Jetzt haben wir es gerade eben ja schon angesprochen, die ganze Welt wird digitaler, automatisierte, programmatische Buchungen kommen, KI klopft an die Tür. Wird unser Mediahandwerk künftig noch in der Form existieren, die wir derzeit so ausüben und wie wir es gelernt haben? Oder wird es künftig alles ganz anders sein?
Die Frage stelle ich mir auch. Also ich habe 2008, habe ich mal meine Nase in das Mediengeschäft gesteckt und es war damals gesehen relativ einfach aus der heutigen Brille. Aber trotzdem war es damals auch nicht einfach. Und ich glaube, das Schöne ist, dass es sich so verändert, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Was KI wirklich ausmachen kann, dass man so standardisierte Prozesse, AB-Tests, geänderte Mediapläne, Woche rein, Woche raus, Schirpi hoch, runter, dass man dort eine deutliche Erleichterung findet. Und meine große Hoffnung ist, dass uns diese technischen Möglichkeiten mehr Zeit mehr für qualitativen Ideen, für das Nachdenken, für Prozessveränderungen gibt, dass man dann einfach das wie ein weiteres Tool nutzen kann. Deshalb bin ich eigentlich nicht kritisch oder negativ eingestellt, sagen, das alles wird die KI übernehmen, dass die sagt, wir geben das Budget und dann drückt die KI auf einen Knopf und dann funktioniert das schon. Wenn dem so einfach wäre, hätte man es früher mit Excel-Tabellen ja auch schon machen können. Ich glaube, es ist eine Erleichterung, eine massive Erleichterung und bestimmte Themen werden vielleicht auch erst möglich sein, dass ich halt viel schneller, viel zielgerichteter mich auf Veränderungen einstellen kann, die heute durch Procurement, durch interne Prozesse, durch Abläufe, Arbeitsorganisationen viel mehr Zeit brauchen. Und da erhoffe ich mir eine deutliche Veränderung. Aber eigentlich ist der Beruf des Mediaplaners, wird in seiner Relevanz immer noch größer, denn bei geringeren Budgets mit einer höheren Verantwortung und einem höheren Rechtfertigungsdruck müssen die Mediaplaner ganz anders in ein paar Jahren argumentieren können, als sie heute noch argumentieren. Und dazu helfen hoffentlich dann diese neuen Tools und unterstützende Maßnahmen.
Also du würdest deinen Töchtern heute noch empfehlen, in unser Berufsfeld einzusteigen.
Auf alle Fälle, gerade jetzt, weil, guck mal, schau, wie heute auch, denk mal auf die andere Seite, wie schnell man heute über KI Produkte kopieren, Strategien nachmachen, verändern kann. Wir konkurrieren doch heute im weltweiten Markt. Mein Vorteil, den ich heute im lokalen, regionalen Markt habe, der ist heute Abend bekannt. Es gibt heute Fast Fashion, also Modehersteller, die schauen nach deinem Suchvorgang, welche Farbe, welches Trikot du suchst und produzieren dann das schon in Echtzeit. Also der Wettbewerb ist heute ein Klick entfernt und und die Qualitäten sind auch darstellbar in vielen Bereichen, also Marketing und das Verstehen von Consumer Insights und den Konsumenten das zu liefern, diesen Schritt voraus zu sein, dafür wird Medien eine ganz wichtige Voraussetzung haben, Medien mit Marketing in der Kommunikation. Wir sind in einem viel wettbewerbintensiveren Umfeld als vor vielen Jahren und deshalb muss Media eine andere Bedeutung haben, deshalb wird Marketing eine ganz wichtige Bedeutung haben, neben den ganz normalen Themen, Produktqualitäten, Nachhaltigkeit, Verantwortbarkeit, die ganzen Themen, die wir eben dazu auch haben können. Aber Marketing muss das kommunizieren können, was Unternehmen leisten, wenn es keiner macht. Also wenn man sein Licht unter den Scheffel stellt, dann wird man in dieser Welt nicht mehr kennen können.
Uwe, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden. Und ich danke sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich auf ein gemeinsames Jahr mit ganz vielen Media-Höhepunkten. Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu.
Vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht.
Das war Uwe Storch, UWM-Vorstandsvorsitzender und Verego Mediachef im Out-of-Home-Podcast. In der nächsten Folge ist bei uns Stefanie Helden-Scheller. Sie ist Managing Partner der Agentur OMG Momentum, die sich die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Mediabranche auf die Fahnen geschrieben hat. Bis dahin, bleiben Sie mobil.